Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Politik bei der Wochenzeitung Der Freitag. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Sendung des Jahres, Herr Puschner.
Hallo, guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Ja, Herr Puschner, ich kenne einige, die haben so über die Feiertage, die ja gerade hinter uns liegen, so eine Social-Media-Pause gemacht. Ich habe zum Beispiel Twitter gelöscht, um so ein bisschen wirklich runterzukommen. Und ich habe mal geschaut, Sie haben fleißig weitergetwittert, auch über die Feiertage. Also sind Sie bewusst online geblieben?
Ich denke, das ist erst der Vorsatz dann fürs nächste Jahr, für 2022. Aber herzlichen Glückwunsch, dass Sie es schon geschafft haben. Nee, ich habe es tatsächlich nicht sein lassen können, aber das wäre tatsächlich so ein Vorsatz für das, was da kommt. Das täte uns allen, glaube ich, ganz gut.
Ja, und auf das Jahr, was hinter uns liegt, möchten wir zurückblicken. Wir möchten aber natürlich auch die Vorsätze aufgreifen, vielleicht auch die, die wir gesellschaftlich fassen könnten fürs neue Jahr. Und wir schauen gemeinsam in dieser Stunde, was heute wichtig ist, was in diesem Jahr wichtig war. Und da besprechen wir unter anderem natürlich auch, was der Bundeskanzler heute in seiner Neujahrsansprache sozusagen hat. Dieses Jahr, ja, hat einige Veränderungen gebracht, viele große, und eine wichtige zeigt sich hier.
Eine kleine Veränderung. Heute Abend richte ich als Ihr Bundeskanzler die Neujahrsansprache an Sie.
Ja, die Neujahrsansprache von Olaf Scholz als neuem Bundeskanzler, die wird heute Abend ausgestrahlt. Und für mich ist es immer so eine Art Ritual, so zum Jahresende, die dann auch anzuschauen, quasi so eine Vergewisserung. Es ist alles, wie es immer war. Der Demokratie hier geht es ganz gut. Wie geht es Ihnen da, Herr Puschner?
Für mich war es eigentlich nie so wirklich dieses Ritual. Also ich konnte mit diesen Ansprachen tatsächlich in der Vergangenheit nicht viel anfangen. Allerdings erinnere ich mich von wegen Pandemie vergangenes Jahr, die Angela Merkels, die habe ich geguckt. Die habe ich mir auch heute nochmal angeguckt.
Und was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben?
Ja, doch ein markanter Unterschied zu dem, was man jetzt von Olaf Scholz schon vernehmen kann, so finde ich zumindest. Sie hat damals über einige unverbesserliche und den Zynismus von Verschwörungstheorien, also im Kontext von Corona, gesprochen. Das war sehr deutlich, das kann man natürlich auch so machen. Aber bei Olaf Scholz, da klang das doch heute ganz anders, fand ich.
Und wir wollen gemeinsam auch mal ein bisschen reinhören. Wir haben ja gerade schon einen ganz kurzen Ausschnitt gehört. Seit wenigen Minuten ist es nämlich möglich, seit 12 Uhr auch Ausschnitte, O-Töne aus dieser Rede zu senden. Und uns ist jetzt Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Der hat die Rede schon ganz genau angeschaut und angehört. Herr Remme, Olaf Scholz hat ja ganz viel, so wird er zitiert, von Solidarität und von gesellschaftlichem Zusammenhalt gesprochen. Was waren denn darüber hinaus die wichtigsten Akzente in dieser Rede?
Also womöglich, ich glaube, er bleibt sich in Stil und Ton treu. Wie schon bei der kurzen Szene der Amtsübergabe im Kanzleramt. Und er mit Blick auf seine Mentalität, die er dann ansprach und die von Angela Merkel sagte, so viel wird sich nicht ändern, spielte er diesen Machtwechsel im Land im vergangenen Jahr runter. Wir haben das gerade gehört, allein die ersten Worte. Heute geht ein Jahr zu Ende, das einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Ja, kann man wohl sagen, würde ich sagen. Ja, also das viel bescheidener kann man das nicht formulieren. Inhaltlich setzte er bei Corona und beim verheerenden Hochwasser im Sommer an und er setzte die Tonlage bewusst positiv. Die Reaktion auf beide Herausforderungen enthalte eine so wörtlich durch und durch erfreuliche Botschaft. Und dann weiter.
Manche beklagen in diesen Tagen, unsere Gesellschaft sei gespalten. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen, das Gegenteil ist richtig. Unser Land steht zusammen. Was ich überall wahrnehme, das ist eine riesige Solidarität, das ist überwältigende Hilfsbereitschaft, das ist ein neues Zusammenrücken und Unterhaken.
Ganz interessant, dieser Akzent, denn jemand wie Wolfgang Schäuble hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk ganz anders auf ein Auseinanderdriften von Teilen der Gesellschaft hingewiesen, seine große Sorge um den Bestand der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie geäußert. Das Thema Pandemie nimmt etwa 2/3 der Rede ein und dann kommen noch Stichworte wie Umbau in Sachen Klimaneutralität, G7-Präsidentschaft Deutschlands, ein kurzer Hinweis auf die Ukraine und ein abschließender Wunsch, der da lautet, bleiben wir zusammen. Insofern dann doch eine Sorge, um Konsens zu erkennen.
Sebastian Puschner, wenn Sie sich das anhören, diese Zusammenfassung mitnehmen, klingt das für Sie authentisch? Ist da alles drin, was es braucht für einen neuen Bundeskanzler?
Ich denke, es ist vor allem authentisch auch in Hinsicht darauf, welche geringe welchen geringen Stellenwert Außenpolitik in Deutschland doch spielt. Der Kollege hat es ja gerade gesagt, also die Situation an der Grenze zur Ukraine, Russlands zur Ukraine, die kommt nur ganz kurz vor und das angesichts dessen, dass diese Lage wirklich äußerst bedrohlich ist. Ich finde, das ist authentisch im Sinne von, welchen Stellenwert hat Außenpolitik hier in Deutschland, dass aber natürlich ein Großteil sich auf das richtet, womit jeder und jede von uns alltäglich konfrontiert ist, nämlich eben die Fortdauer der Pandemie, das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, Olaf Scholz hätte sicher sehr gerne noch sehr viel mehr zum Jahrzehnt des Aufbruchs, das seine Koalition verkörpern soll, gesagt, als er das getan hat.
Ja, und wir hatten ja gerade schon diesen Vergleich zu der Vorgängerin, zu Angela Merkel, der sich ja aufdrängt. Klaus Remme, diese Situation, dass jemand wirklich Neues, diese Neujahrsansprache hält, die gibt es ja nicht so oft und dieser Vergleich drängt sich auf. Wie nehmen Sie das wahr? Kann Olaf Scholz da eigene Akzente setzen im Vergleich? Oder ist es wirklich dieses Jahr auch schon von Ihnen erwähnte, eher weiter so wie bisher, möglichst geräuschlos rübergleiten?
Ja, ich habe mir wie Herr Puschner auch die Rede noch mal eben gerade angeschaut. Ich bin nicht sicher, ob der Vergleich fair ist, denn beide Ansprachen waren ja in besonderen Umständen gehalten. Ihre letzte, seine erste. Es stimmt, Merkel war im vergangenen Jahr viel direkter. Was für ein Jahr liegt hinter uns? So hat sie begonnen. Die Textlänge etwas kürzer. Sie konnte im Rückblick auf das Jahr 2020 und Corona noch von einem Jahr des Lernens sprechen, von ersten Gesichtern der Geimpften, wie sie sagte. Die Kampagne hatte gerade begonnen. Aber sie sprach eben auch, das klang ja eben an, die gesellschaftlichen Probleme sehr viel deutlicher an. Ja, dieses Wort unverbesserliche Verschwörungstheorien, die unwahr, gefährlich, grausam, zynisch seien, alles Worte aus ihrer Ansprache. Am Ende wünschte sie unter anderem Gottes Segen. Das fehlt bei Olaf Scholz. Insgesamt, so mein Eindruck, war die Ansprache Merkels schlicht emotionaler als die ihres Nachfolgers im Amt in diesem Jahr.
Ja, und Sebastian Puschner, ich habe jetzt bei Ihnen so ein bisschen rausgehört, so ein Ritual ist es bei Ihnen nicht. So richtig ganz überzeugt sind Sie auch nicht. Brauchst du dann so eine Neujahrsansprache überhaupt?
Ach, ich habe zumindest nichts gegen einzuwenden. Und ich sag mal, wenn tatsächlich dieser jetzt am Ende gerade auch nochmal erwähnte Punkt auftritt, also hat er gesagt, Erleben unterschiedlicher Meinungen und Einschätzungen im alltäglichen Miteinander, das ist anstrengend, aber eine starke Gemeinschaft, die macht es aus, dass sie solche Widersprüche aushält. Und ich glaube, wenn so eine Botschaft, die uns noch viel öfter vorgetragen, ganz gut tun würde in dieser Lage, wenn die dann auch in der Neujahrsansprache Erwähnung findet, dann kann ich gerne auch zu den Zuhörern ihrer selbst gehören in Zukunft auch.
Dann vielleicht ein neues Ritual etablieren, so einen Sekt schon mal aufmachen und der Neujahrsansprache lauschen oder so. Herr Puschner, bei der neuen Ampelregierung ging ja einiges ziemlich schnell. Es gab sehr schnell erste freundliche Selfies, die Koalitionsverhandlungen gingen auch verhältnismäßig schnell über die Bühne. Was würden Sie sagen, Ihr schnelles Fazit dieser ersten Zeit der Ampel?
Ja, ich fand die Schnelligkeit nicht allzu überraschend. Ich habe recht früh damit gerechnet, dass genau man darauf setzt, eben diejenigen Lügen zu strafen, die sagen, ach, das dauert ja wieder bis ins neue Jahr hinein. Das ist gelungen und die Überlegtheit, die zeitweilige Verschwiegenheit auch während der Koalitionsverhandlungen und dann doch die Eintracht, die finde ich schon erstaunlich. Also Verschwiegenheit ist natürlich aus Sicht eines Journalisten nicht besonders erfreulich, wenn nicht viel nach außen dringt. Aber aus der Sicht der Koalitionäre macht das natürlich schon Sinn, vor allem, weil es ja das erste Dreierbündnis dieser Art ist, wenn man jetzt mal von CDU und CSU als zwei Parteien absieht. Doch, smoother Start.
Wobei ja doch diese Konflikte oder diese schwelenden Uneindeutigkeiten hinter den Kulissen immer mal wieder aufblitzen. Also zum Beispiel beim Thema Impfpflicht ist es ja sogar so, dass die FDP in sich zerrissen ist. Aber auch beim Thema Klimakrise frage ich mich, wie das zukünftig gehen soll. Also so dieses sehr ernst nehmen seitens der Grünen, so wie ich es zumindest wahrnehme. Und ja, vielleicht so ein ganz bisschen weniger ernst nehmen der SPD und der FDP, obwohl natürlich die Betonung immer da ist, das doch auch wirklich zu wollen. Also so diese konkrete Umsetzung, da wird es, denke ich, doch auch noch knirschen.
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt ja eine ganze Reihe von so inhaltlich einträchtigen Punkten, die so in Richtung von gesellschaftlichen Liberalisierungen gehen, die viele in diesem Land als überfällig betrachten. Ob das jetzt die 219a Paragraphabschaffung ist, ob das die Entkriminalisierung von Cannabis ist, Elternschaft für gleichgeschlechtliche Paare, rechtliche Besserstellung von sogenannten Wahlverwandtschaften. Ja, wenn eine Witwe und eine andere Witwe eine WG auf ihren letzten Lebensabend sehen, dass sie dann auch Privilegien haben, die bis jetzt nur Verehelichte haben. Also da kommt ganz viel, aber wie lange das vorhalten wird, das ist die große Frage, denn ich glaube tatsächlich, dass in Zeiten von steigenden Preisen für Nahrung, für Energie und so weiter, die Frage, wie gehen wir damit um, dass das diejenigen, die am wenigsten Einkommen haben, am härtesten trifft, dass die auf jeden Fall zu einem markanten Spaltpilz dieser Koalition werden kann 2022.
Wir hatten es ja gerade schon mal kurz von Vorsätzen. Wenn Sie jetzt Spin-Doktor wären und Vorsätze formulieren würden für diese neue Regierung, fürs neue Jahr, was würden Sie denn da ganz oben auf den Zettel schreiben?
Ja, eine der erstaunlichen Begebenheiten dieser neuen Koalition, finde ich ja, ist die Finanzpolitik. Man hält sich, Christian Lindner als Finanzminister, rhetorisch an dieses jahrelange Dogma der Schuldenbremse, macht aber eigentlich was ganz anderes, nämlich nimmt wahrscheinlich Kredite auf wie noch keine Regierung zuvor, halt über irgendwelche Schattenhaushalte oder staatliche Unternehmen, nicht über den Kernhaushalt. Und ich würde als Spin-Doktor dieser Koalition, weil es das ja braucht, also wenn es wirklich ein Jahrzehnt des Aufbruchs werden soll, wenn eine gesellschaftliche Modernisierung stattfinden soll, dann muss der Staat Kredite aufnehmen. Dann kostet das richtig viel Geld. Und ich würde empfehlen, das doch dann vielleicht auch auf Europa zu entfalten. Da gibt es ja auch aus Frankreich, das die EU-Ratspräsidentschaft jetzt übernimmt, oder aus Italien solche Ansinnen. Und das positiv aufzunehmen und tatsächlich Europa einheitlicher zu gestalten, als es im Moment ist, das wäre doch mal ein netter Dreh.
Ich hätte auch noch einen Wunsch, den würde ich da vielleicht direkt drunter schreiben. Dieser Wunsch nach klarer Kommunikation. Denn wir haben das ja in der Pandemie gesehen. Da war immer mal so ein Vorrücken, dann doch wieder zurückrudern. Und das verstehe ich auch, weil auch Politik, genau wie Wissenschaft, lernt. Aber da transparent mit umzugehen und zu sagen, ja, wir können Fehler machen, wir haben vielleicht auch Fehler gemacht und die dann zu korrigieren und daraus zu lernen und damit transparent umzugehen, das wäre mein großer Wunsch. Können Sie sich da anschließen?
Da kann ich mich absolut anschließen und ich glaube, es ist die Schwierigkeit bei dessen Umsetzung wahrscheinlich, dass einfach so vieles ja ungewiss ist oder die Erkenntnisse gerade auch in Bezug auf dieses Virus oftmals nicht so letztgültig sind, wie wir es gerne hätten. Aber ich glaube, es gibt ganz verschiedene Bereiche, da könnte man mit einer klaren Kommunikation sehr viel erreichen, wenn wir uns zum Beispiel die Situation in der Pflege und die Besserstellung der Menschen, die dort arbeiten, angucken. Das wäre was, da könnte man klar kommunizieren, das umsetzen. Da gibt es keine wissenschaftliche Zweifelhaftigkeit daran.
Auch da musste ich in der Neujahrsansprache von Olaf Scholz tatsächlich kurz schmunzeln, denn er hat auch den obligatorischen Dank an alle Pflegekräfte, an alles medizinische Personal ausgesprochen. Er hat bei mir so dieses Klatschen und dann doch nicht so Handeln irgendwie durchgeblitzt. Also auch da vielleicht so ein Haken hinter diesem Wunsch. Da sind wir auch gleich wieder bei der Pandemie. Es gibt ja gerade die große Sorge vor Omikron, diese Warnung vor einer möglichen Omikron-Wand. Das Impfen ist nach wie vor wichtig. Also muss sich die neue Bundesregierung, das ist allen klar, vor allem am Pandemie-Management messen lassen. Sie hatten ja jetzt gerade noch ganz viele andere Themen genannt. Ist da bei Ihnen auch die Sorge, dass Corona alle anderen Themen möglicherweise überlagern kann im neuen Jahr?
Ja, man merkt es ja an der Verteilung dieser Neujahrsansprache, der Verteilung der Themen der Neujahrsansprache. Klar, das ist so, das prägt auch unsere Alltagsgespräche, wobei wahrscheinlich wir alle den Moment kennen, in dem wir sagen, oh nein, jetzt nicht schon wieder, komm, lass mal uns weg. Aber da wird die Regierung natürlich auch nicht drum rumkommen, wobei es ja Anlass gibt zu vorsichtigem Optimismus, dass wir vielleicht tatsächlich doch einem Ende all dessen entgegengehen.
Ein Thema ist der Ukraine-Konflikt und die russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine. Das ist ja schon seit einiger Zeit wieder im Gespräch und es macht auch jetzt wieder Schlagzeilen. US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin, die haben sich nämlich jetzt schon das zweite Mal in diesem Monat unterhalten. Das Telefonat, das sie geführt haben, hat etwa 50 Minuten gedauert. Und was genau da Thema war aus US-Sicht, das erklärt uns jetzt USA-Korrespondent Sebastian Hesse.
Präsident Biden hat Russland gedrängt, die Spannungen mit der Ukraine zu deeskalieren. So heißt es wörtlich in einer 7-zeiligen Pressemitteilung, die das Weiße Haus nach dem Telefonat veröffentlicht hat. Der US-Präsident habe klargestellt, dass Amerika, seine Verbündeten und Partner entschieden antworten werden, sollte Russland weiter in die Ukraine einmarschieren. Diese Formulierung spielt auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 an. Aktuell fürchten die USA, die massiven russischen Truppenkonzentrationen an der Grenze zur Ukraine könnten Vorboten eines Einmarsches sein.
Sebastian Puschner, ich lese jetzt an vielen Stellen zu diesem Telefonat die Formulierung, die Drähte laufen heiß. Und ich finde das persönlich ja ein bisschen ausgelutscht, diese Formulierung. Aber vielleicht ist die in diesem Fall des Ukraine-Konflikts ja sogar ganz passend. Was sagen Sie? Laufen da die Drähte heiß? Glühen die schon zwischen den USA und Russland?
Also zwei Gespräche zwischen den Staatsoberhäuptern dieser beiden Länder innerhalb kürzester Zeit, die sprechen ja auf jeden Fall dafür, dass es eine Intensivierung der Kommunikation gibt. Und es wird jetzt im kommenden Januar ja eine ganze Reihe von Zusammenkünften geben im Rahmen der NATO, aber auch über andere Formate. Und das ist das einzig Richtige, miteinander zu sprechen, miteinander noch viel öfter ins Gespräch zu kommen. Und das ist in diesem Falle ja, wenn man dem, was berichtet wird, glaubt, auch so gelagert, dass jetzt der russische Präsident nach diesem Telefonat verlangt hat und der amerikanische seinen Weihnachtsurlaub dafür unterbrochen hat. Da kann man jetzt irgendwelche strategischen Schlüsse daraus ziehen, aber letzten Endes ist es erstmal gut, dass sie im Gespräch sind.
Gleichzeitig wiederholt Moskau ja doch auch immer wieder sehr drastische Forderungen. Also Russland will ein Ende der NATO-Osterweiterung, durch die es sich bedroht sieht, will außerdem erreichen, dass die NATO die Ukraine nicht als Mitglied aufnimmt. Schon auch sehr klare Position, aber schwierige Position, um dann diplomatisch im Gespräch zu bleiben.
Ja, wobei diese Positionen ja nichts Neues sind. Im Grunde genommen sind es Positionen, die seit 30 Jahren virulent sind, die auch vor 30 Jahren mal eine gewisse Art von Konsens, auch von Versprechen des Westens gegenüber Russland zum Ausdruck gebracht haben. Und ich glaube, bei allem Autoritarismus und aller Kritik daran, die man äußern muss, Stichwort Memorialverbot jetzt gerade in Russland, sind es doch legitime russische Sicherheitsinteressen, die anzuerkennen, nicht die schlechteste Idee wäre, nicht nur für den US-Präsidenten, sondern auch für eine deutsche Außenpolitik.
Jetzt ist das aber trotzdem ja immer ein großer Balanceakt, also eine Reaktion, die Russland dann wehtun würde, sollte es weitere Truppenbewegungen geben, wären ja Sanktionen, also starke Wirtschaftssanktionen, die hat die USA ja auch ins Spiel gebracht, aber eben auch sowas wie Einreiseverbote für Personen aus Putins Umfeld. Putin warnt dann wieder vor komplettem Abbruch bei Beziehungen. Also da diese Balance zu finden und wirklich im Gespräch zu bleiben, stelle ich mir als total schwierigen Balanceakt vor. Wie kann das denn aus Ihrer Sicht funktionieren?
Na, meine Hoffnung ist, dass man vielleicht auch nochmal in die Geschichte guckt, in die Geschichte eben des Kalten Krieges und vor allem seines Endes, des Ins-Gespräch-Kommens, dass der deutschen Entspannungspolitik, die verbunden ist mit Namen wie dem Willy Brandt oder Egon Baas, dass man eben über weltanschauliche, politische und strategische Interessensgegensätze hinweg im Namen des Friedens miteinander spricht und auch sich vielleicht jetzt aus einer persönlichen Position eines Staatschefs heraus der Ambition hingeben kann, vielleicht im Gedächtnis zu bleiben als jemand, der Frieden geschaffen hat, der vielleicht neue Initiativen zur Abrüstung auf den Weg gebracht hat, was wir viel zu lange nicht gesehen haben, sondern nur im Gegenteil. Und das wäre doch etwas, woraus ich Hoffnung schöpfe, dass wir da nicht einen neuerlichen Krieg oder eine Eskalation sehen, sondern eben Diplomatie und Gespräch. Es gibt ja nicht zuletzt auch aus von führenden ehemaligen deutschen Diplomaten und hohen Militärs einen Aufruf aus diesem Monat, der heißt raus aus der Eskalationsspirale für einen Neuanfang im Verhältnis zu Russland, wo ganz viel davon auch gesagt wird, Russlands Interessen ernst nehmen, klar und deutlich bleiben, aber eben ins Gespräch gehen und Lösungen finden.
Corona und die Omikron-Variante, das sind natürlich Themen, die wir heute besprechen müssen. Die rutschen ja sozusagen mit uns ins neue Jahr. Und bei mir zumindest rutscht schon auch die Sorge mit. Ich bekomme zum Beispiel von meinem Patenkind aus Bayern mit, dass die ganze Klasse in Quarantäne muss, weil eine Mitschülerin sich mit Omikron infiziert hat. Das kam jetzt erst nach den Feiertagen raus. Wie geht's Ihnen da, Sebastian Puschner? Sie haben selbst zwei schulpflichtige Kinder. In Berlin soll ja ab Montag tatsächlich wieder der Präsenzunterricht starten. Wie groß ist da Ihre Sorge, ob alles glatt geht?
Also meine Sorge besteht einzig und allein darin, dass der Präsenzunterricht nicht losgeht, weil ich es absolut gerechtfertigt finde, mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen eben gerade in den Schulen und gerade an den Orten, wo junge Menschen zusammenkommen, diese Begegnung weiter zu ermöglichen. Kinder und Jugendliche waren durch die ganze Pandemie hindurch neben den besonders gefährdeten Alten die größten Leidtragenden dieser Pandemie. Man muss sich nur angucken, was in Sachen Schulschließungen, Masken, Testpflicht jetzt hier in Berlin nächste Woche an 5 Tagen die Woche, also an jedem einzelnen Tag vorgesehen wurde, was bei vielen Erwachsenen, gerade der mittleren Altersgruppe, beileibe nicht mit dieser Stringenz durchgezogen wurde. Und deswegen finde ich es gut, dass zum Beispiel jetzt auch die Bildungsministerin Schleswig-Holsteins, Karin Prien, die KMK-Präsidentschaft, also die Kultusministerkonferenz als Präsidentin anführen wird in der nächsten Jahr, dass die da so entschieden ist und sagt, nein, wir setzen darauf, die Schulen offen zu lassen. Das finde ich gut.
Gleichzeitig bekommen Kinder das ja hautnah mit. Sie haben gerade die Tests angesprochen. Wenn jeden Tag getestet wird in der Klasse, ist es oft so, dass Kinder ja am Platz dann den Abstrich machen, dann diese 15 Minuten warten und dann ist es ja momentan manchmal eben auch so, dass ein Kind positiv ist. Ich bekomme das bei meinem kleinen Großcousin mit. Der weiß ganz genau, wer in der Klasse, wer in der Parallelklasse Corona hatte, macht sich totale Sorgen und hat letztens die erste Impfung bekommen, ist den ganzen Tag grinsend und stolz mit Pflaster auf dem Arm rumgelaufen, weil ihm eben so ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil er selber diesen Schulbesuch doch als belastend empfindet.
Ja, das ist doch der Wahnsinn, oder? Wir wissen ja erwiesenermaßen, dass die Folgen und die Krankheitslast zumindest für nicht vorbelastete Kinder, nicht vulnerable Kinder, gering ist in den allermeisten Fällen. Also es ist nicht so, dass sozusagen Kinder massenweise schwer an dieser Krankheit erkranken. Das sind vor allem die Verletzlichen, das sind vor allem die Alten. Und ich finde, dass wir es zugelassen haben, dass Kinder genau in solch einer Angst leben, die eben nicht wirklich rational begründet ist. Gleichzeitig aber, wie jetzt wieder aus Intensivstationen hören, wir bekommen zu mehr und mehr Menschen wieder aus Pflegeheimen eingeliefert hier, deren Verwandte sagen, es war unheimlich schwer und bis jetzt unmöglich, einen Boostertermin für die hochbetagte Person zu organisieren, dann ist doch da was schief.
Ihre Mutter ist selbst Schulleiterin. Wie wird denn das Thema dort diskutiert? Vielleicht auch unter Lehrerinnen und Lehrern. Bekommen Sie das mit?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Gemengelagen. Ich nicht nur aus meiner eigenen Familie, auch von vielen Freunden, die als Lehrer, als Schulpsychologin oder ähnliches arbeiten, vernehme ich schon besonders stark die ja ungleich wirkenden Folgen von eben Distanzunterricht und so weiter. Es gibt natürlich viele Kinder, die kommen damit gut klar. Da würde ich meine eigenen auch dazu zählen. Die haben stabiles familiäres Umfeld und eine gewisse sozusagen Ausgangsvoraussetzung, mit der auch sowas zu bewältigen ist, aber jeder, der aus einem schwierigeren Umfeld kommt, der sowieso sozusagen mit gewissen Nachteilen ins Leben startet, auf den wirkt das eben sehr viel stärker. Und bei Lehrerinnen und Lehrern, denke ich mal, ist es auch ganz unterschiedlich. Ich kenne Lehrer, die sagen, bringt mir die Kinder in die Schule, ich brauche die hier. Und andere, die machen sich natürlich große Sorgen. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele engagierte Lehrkräfte in diesem Land, die oder auch Schulleiterinnen, die dann Impftermine für das ganze Kollegium kurzerhand organisieren, um die Sicherheit zu geben. Ja, die sehr engagiert sind bei der Bewältigung dieser Pandemie.
Trotzdem stelle ich mir eine Frage immer wieder. Diese Pandemie, die dauert ja jetzt fast 2 Jahre an. Wir haben viel diskutiert über sowas wie Luftfilter in den Schulen, übers Lüften, regelmäßiges Lüften. Und trotzdem höre ich auch aus meinem Umfeld von Lehrerinnen und Lehrern oft, dass es diese Luftfilter eben immer noch nicht gibt. Ganz viele wurden da auch eigentlich gefördert. Die Mittel wurden zum Teil nicht abgerufen, was dann in der Konsequenz bedeutet, Lüften alle Viertelstunde meistens. Das heißt dann im Winter auch extrem kalt, sehr oft Durchzug. Oft dann doch nicht so ein konzentrierter Unterricht möglich. Ich wäre die Erste, die sagt, auf jeden Fall die Schulen auflassen, wenn sie gut ausgestattet wären.
Ja, das ist ja auch ein allgemeines Problem. Also die Schwerfälligkeit, die bei der Umsetzung von jetzt allein Investitionen in den baulichen Bestand von Schulen oder so weiter, ob es jetzt Luftfilter sind oder auch sowas wie so saubere Toiletten, diese Schwerfälligkeit, die lastet auf allen, die mit dem System Schule zu tun haben, extrem schwer. Und dass wir da einen Aufbruch hinkriegen, der eben, Olaf Scholz sagt es ja, Investitionen in Milliardenhöhe, wir werden sozusagen dieses Land modernisieren. Die FDP wiederum verspricht die Entschlackung von bürokratischen Verfahren. Ich habe gegen beides überhaupt nichts einzuwenden, weil ich glaube, das sind genau die Wege, in denen wir auch dahin kommen, dass wir nicht Kinder in baufällige Schulen schicken, sondern in solche, in denen sie sich gut und gerne aufhalten.
Herr Puschner, wir möchten in diesem letzten Slot der Sendung mal auf das Jahr 2022 vorausblicken. Mir selbst geht es ja oft so, dass ich diese Frage nach guten Vorsätzen fürs neue Jahr ein bisschen irreführend finde, manchmal auch genervt davon bin, weil die suggeriert ja, dass ich das alte Jahr so abhake und dann komplett mit so einem neuen, unbeschriebenen weißen Blatt beginnen kann. Wie weiß ist Ihr Blatt denn, das für 2022 vor Ihnen liegt?
Ich glaube, all unsere Blätter sind alles andere als blütenweiß. Das liegt in der Natur der Sache. Gleichwohl ist so ein Ritual des Jahresendes und des Neustarts und des sich Besinnens. Ich finde diese Zeit zwischen den Jahren auch schon immer eine ganz besondere, wo tatsächlich dann am ehesten im Jahr nochmal so ein bisschen Luft zum Durchatmen bleibt. Schon ganz besonders. Und wir hatten es ja schon eingangs der Sendung. Weniger twittern wäre dann so ein Ziel.
Das heißt, Sie sind schon ein Freund von guten Vorsätzen.
Gemeinhin nicht, aber weil Sie es eingangs der Sendung so erzählt haben, dass Sie es mal abgeschaltet haben, das sollte ich vielleicht öfters auch tun, weil gerade wir Journalisten, Journalistinnen oder auch Leute aus der politischen Blase machen, glaube ich, oft den Fehler, diese Welt der Meinungsplattformen, vor allem auch Twitter, mit der realen Welt zu verwechseln. Und vielleicht sollten wir doch ein bisschen öfter uns in dieser aufhalten.
Da sind Sie sogar in guter Gesellschaft. Es gibt nämlich eine neue Umfrage von der Krankenkasse DAK. Da sagen Menschen weniger Stress, mehr Zeit für Familie. Aber viele sagen auch, bisschen mehr Zeit offline ist vielleicht ganz gut. Trotzdem finde ich, dass solche Vorsätze ja oft auch was sind, das so zur Selbstoptimierung treibt. Also finde ich dann so einen schwierigen Punkt, weil man sich vielleicht was vornimmt, das nicht einhält, sich dann schlecht fühlt, wenn man es nicht einhält, vielleicht sogar noch so einen Planer hat, wo man dann abhaken soll, wie oft man Sport gemacht hat. Also so dieses Durchkapitalisieren auch dieser Selbstfindung, habe ich Schwierigkeiten mit.
Ja, völlig zu Recht. Vielleicht fassen wir die Neujahresvorsätze ja dann eher kollektiv und nicht so sehr individuell. Also wenn ich jetzt ans zurückliegende Jahr denke, 2021, dann war hier in Berlin diese Krankenhausbewegung, die für eine bessere Ausstattung der Pflege so auf die Straße gegangen ist, in den Arbeitskampf, in den Streik getreten ist, so ein echtes Highlight, so ein echter Lichtblick. Und sich so gemeinsam zu organisieren und für gerade in diesem Bereich eben dringend notwendige bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, das wünsche ich den Beschäftigten weit über Berlin hinaus, dass sie sich daran ein Beispiel nehmen. Und dann ist, glaube ich, so ein kollektiver Vorsatz durchaus, gegen den ist nichts einzuwenden.
Ja, und einen kleinen Lichtblick habe ich tatsächlich heute Morgen auch im Radio gehört. Heute Morgen war nämlich der Virologe Christian Drosten im Deutschlandfunk. Der hat da ein Interview gegeben und da ging es um die Perspektive für den Winter in einem Jahr.
Ich gehe davon aus, dass wir bei den Leuten, die impfbereit und impfwillig sind, eigentlich einen ganz normalen Zustand haben werden. Also die werden sich in Deutschland bis dahin komplett frei bewegen können. Die Pandemie wird für diese Menschen vorbei sein. Allerdings werden diese Menschen, falls wir es nicht schaffen, unsere Impflücke zu schließen, wahrscheinlich weiter Rücksicht nehmen müssen auf diejenigen, die es einfach nicht verstehen, dass sie zur Impfung gehen müssen und dass sie auch ihren Beitrag leisten müssen.
Und Christian Drosten sagt immer dazu, das sind die ersten Erkenntnisse jetzt über die Omikron-Variante. Und das gilt natürlich nur, wenn es nicht noch eine neue Variante, vielleicht auch gefährlichere Variante gibt. Aber ich höre da trotzdem so eine vorsichtige Zeitmarke raus, einen vorsichtigen Optimismus. Nächsten Winter könnte es vorbei sein. Färbt dieser Optimismus auf Sie ab, Sebastian Puschner?
Also wenn sogar Christian Drosten ja auch weitergehend schon über Omikron sagt, dass womöglich ein Anlass zu leisem Optimismus besteht, weil eben die Verläufe sehr viel milder sind und womöglich die höhere Ansteckung dann letztlich doch nicht so ins Gewicht fällt, dann will ich mich dem gerne anschließen. Es bleibt natürlich alles höchst ungewiss. Ich glaube, es geht, klar, Impfen ist ganz wichtig, aber ist bei weitem nicht der einzige Punkt, der hilft, um diese Pandemie zu bewältigen. Ich habe es gerade schon gesagt, wie es in unseren Krankenhäusern mitunter aussieht. Daran muss sich was ändern. Aber ja, gerne. Also ich schließe mich dem Optimismus an und ich glaube, wir kommen da 2022 raus.
Sebastian Puschner ist stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag und er war in dieser Stunde hier zu Gast. Und mir bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute. Vor allem Gesundheit. Mein großer Wunsch für 2022, bleiben wir zusammen.
Ja, und die Message des Bundeskanzlers kommt, glaube ich, ganz gut rüber. Ich sage es ein bisschen kürzer. Guten Rutsch, alles Gute fürs neue Jahr und danke für Ihren Besuch, Herr Puschner.
Das kann ich nur alles so zurückgeben, schön hier gewesen zu sein. Vielen Dank, guten Rutsch.
Ja, natürlich auch an alle, die zuhören, ob live oder im Podcast, auf ein gesundes neues Jahr. Kommen Sie gut rüber.